In Vorlesung 5 greifen wir nochmal die Begriffsbildungen vom letzten Mal auf. Das heißt, wir schauen, wie hängt der Begriff der Stammfunktion für eine stetige Funktion zusammen mit dem Verschwinden der Umlaufintegrale. Wenn wir uns damit beschäftigt haben, dann geht es im zweiten Teil sozusagen mitten in die Funktionentheorie. Im zweiten Teil beginnen wir mit dem Integralsatz von Cauchy. Das ist sozusagen der Schlüssel, der einen dann wirklich in die Funktionentheorie reinbringt. Gehen Sie nochmal zurück auf Seite 47. Da ist ein Bild gemalt, die Situation. Wir haben eine offene Menge U in den komplexen Zahlen. Die Funktion f soll zumindest stetig sein, hat Werte in den komplexen Zahlen. Und der Satz, den wir beim letzten Mal aufgeschrieben haben, der sagte, der Satz 22, 3.2. Wenn wir wissen, es gibt eine komplexe Stammfunktion, groß f zu dem kleinen f, dann verschwinden die Umlaufintegrale von f. Das heißt, die Integrale über Wege Gamma von f sind 0, wenn immer Gamma ein geschlossener Weg in der Menge U ist. Wir wollen uns den Beweis dieser Implikation mal ein bisschen angucken. Das haben wir im Prinzip schon gerechnet. Wir greifen nochmal den Gedankengang auf Seite 48. Wir betrachten einen geschlossenen Weg Gamma, Parameterintervall, das Intervall AB. Geschlossen zur Erinnerung bedeutet Gamma von A ist gleich Gamma von B. Dieser Weg soll in der Menge U verlaufen. Auf der Menge U ist eine stetige Funktion f gegeben mit Werten in den komplexen Zahlen. Und dann fangen wir an zu rechnen mit der Definition des Kurvenintegrals, nämlich Integral über den Weg Gamma von f ist per Definition das Integral von a bis b, f Gamma t komplex multipliziert mit dem Tangentenvektor Gamma Punkt t. Das können wir schreiben, da wir ja wissen, dass nach Voraussetzung das Groß f Stammfunktion ist zu klein f. Als Integral von a bis b, komplexe Ableitung von Groß f, ausgewertet in Gamma t, multipliziert mit der komplexen Zahl Gamma Punkt t. Jetzt gehen wir nochmal zurück in die letzte Vorlesung. Da war angedeutet, wie man sozusagen eine gemischte Kettenregel etablieren kann. Die gemischte Kettenregel sagt aus, die komplexe Ableitung von dem großen f, ausgewertet im Kurvenpunkt, multipliziert mit der komplexen Zahl Gamma Punkt t, also der Ableitung von Gamma, das ist gerade die Ableitung nach der Zeit der Verkettung Groß f Kringel Gamma. Das war Proposition 22, 3.1. So, und damit sind wir in der Mitte von Seite 48. Wenn wir diese gemischte Kettenregel benutzen, dann landen wir letztendlich dabei, das Integral auszurechnen von der Zeitableitung von Groß f Kringel Gamma. Ja, Hauptsatz, das sagt gerade, das ist Groß f ausgewertet in Gamma b minus Groß f ausgewertet in Gamma a. Die Kurve ist geschlossen, also verschwindet dieser Wert. Die Umlaufintegrale sind 0. Damit ist gezeigt, ohne jede Voraussetzung an die Menge U, außer dass sie offen ist, wenn zu dem stetigen kleinen f eine Stammfunktion existiert, dann sind zwangsläufig alle Umlaufintegrale 0. Die Frage, ja, was ist mit der Umkehrung? Rot umrandet auf der Seite 48. Man möchte sozusagen mit der Information, alle Umlaufintegrale sind 0, eine Stammfunktion konstruieren. Und wie kann man das machen? Die allgemeine Idee zur Konstruktion einer Stammfunktion zu einer stetigen Funktion, die ist auf Seite 49 angedeutet. Man nimmt zunächst noch nicht viel mehr an, als dass g offen ist. Kommt gleich noch eine Zusatzbedingung. Guckt sich einen Basispunkt z0 in dieser Menge, offenen Menge g an und einen zweiten Punkt z. Und man möchte zur gegebenen stetigen Funktion klein f eine Stammfunktion groß f an der Stelle z definieren. Auf der Seite 49 steht, man wähle irgendeinen Weg, Gamma von z0 zum gegebenen Punkt z, in dieser Menge G. Damit man das machen kann, jetzt kommen wir auf die Zusatzbedingungen, damit man überhaupt verbinden kann mit einem Weg, brauchen wir die Bedingung, dass G nicht nur offen ist, sondern auch wie rot eingerahmt auf der Seite 49 vorausgesetzt, G muss ein Gebiet sein. Und dann wäre ein Versuch, Groß F an der Stelle Z zu definieren, als Integral eben über diesen Weg Gamma von klein f, komplexes Kurvenintegral. Ja, die Definition erscheint naheliegend, auf der anderen Seite aber auch willkürlich in folgendem Sinn. Wenn Sie auf das Bild schauen, auf Seite 49 oben, da ist der Weg Gamma rot gezeichnet. Das ist aber nicht zwingend notwendig, sich für diesen Weg zu entscheiden. Man könnte genauso gut den Weg Beta betrachten von Z0 nach Z. Und die allgemeine Frage, die sich stellt, auf der Seite 49 unten formuliert, wann ist diese Konstruktion unabhängig von Weg Gamma? Wenn man voraussetzt, dass alle Umlaufintegrale verschwinden, mit dieser Voraussetzung arbeiten wir ja bei der Umkehrung, dann gilt diese Frage positiv zu beantworten. Das heißt, wenn man voraussetzt, alle Umlaufintegrale sind 0, dann gilt das, was auf Seite 50 oben in der ersten Zeile steht. Dann ist die Definition unabhängig vom speziell gewählten Weg, der Z0 mit Z verbindet. Mit anderen Worten, die Definition auf Seite 49 im unteren Drittel von Groß F, die macht Sinn unter der Voraussetzung, dass man von dem kleinen f verlangt, alle Umlaufintegrale verschwinden. Gut, das entbindet einen aber nicht von der Verpflichtung, sich davon zu überzeugen, dass das große f wirklich eine Stammfunktion ist. Wie geht das? Da ist bemerkt, dass es nicht so ganz einfach geht. Eine Skizze ist auf der Ergänzungsseite 50a, da kommen wir gleich zu. Schreiben wir zunächst mal auf, was wir jetzt vermuten und noch diskutieren müssen. Satz 22, 3.3. G sei also ein Gebiet, nicht nur offen, sondern auch zusammenhängend. Und F eine stetige Funktion von eben diesem G mit der Eigenschaft, alle Umlaufintegrale verschwinden. Alle Umlaufintegrale über geschlossene Wege in G sind 0. Die Aussage rot unterstrichen im Satz, dann kann man zu dem kleinen f eine Stammfunktion groß F finden. Bevor wir in die Bemerkungen und Beispiele gehen, schauen wir kurz auf die Seite 50a, auf die Ergänzungsseite. Wir definieren das große f, so wie wir es vorher überlegt haben, Basispunkt Z0 fixiert. Wir wählen irgendeinen Weg Gamma von Z0 nach dem Punkt Z, der in dem Bereich G verläuft, definieren großes F als Wegintegral über Gamma von dem kleinen f und behaupten dann, wie in der ersten Zeile der Ergänzungsseite 50a formuliert, die komplexe Ableitung von dem großen f existiert und ist f von z, klein f von z. Wie der Beweis abläuft, ist angedeutet in dem Bild. Da ist das Gebiet G aufgezeichnet, der Punkt Z0, der Punkt Z und ein Punkt Z plus H in der Nähe von Z. H stellt man sich klein vor, und zwar so klein, dass alle Punkte der Form Z plus H auch noch in G drin liegen. Kann man erreichen, da G offen ist und Z ein Punkt ist aus G. So, dann verbindet man Z0 mit Z durch einen Weg Alpha im Gebiet G und läuft dann nochmal weiter durch einen Weg, meinetwegen durch die gerade Linie, von Z zum Punkt Z plus H. Diese Verbindungslinie sei der Weg Beta. Wenn wir nachweisen wollen, dass Groß F komplex differenzierbar ist, dann müssen wir zeigen, dass der Differenzenquotient 1 durch h, h ist jetzt eine komplexe Zahl ungleich 0, f von z plus h minus f von z minus klein f an der Stelle z, dass diese Ausdruck ein Limes hat, nämlich ein Limes 0 bei h gegen 0. dann ist der Differenzenquotient von dem großen f konvergent gegen den Wert von klein f an der Stelle z. Wenn wir das umformen, dann ist der Differenzenquotient nach der Skizze darstellbar als 1 durch h mal das Integral über Beta von fw dw. Warum? F an der Stelle z plus h, das ist das Wegintegral, erst über Alpha von klein f, anschließend über Beta integriert, das kleine f. F von z, groß f von z, ist das Wegintegral von klein f über Alpha, das heißt, wenn ich die Differenz bilde, bleibt übrig das Wegintegral von dem kleinen f über die Verbindungsstrecke Beta. Anders gesagt, Differenzenquotient von groß f minus klein f von z ist 1 durch h eben mal Wegintegral über den Weg Beta von klein f minus Funktionswert von klein f an der Stelle z. Beta, die Parametrisierung, ich hatte eben gesagt, Beta ist einfach die gerade Verbindungslinie. Die Parametrisierung ist jetzt nochmal hingeschrieben. Worum ist hier hingeschrieben worden? Ja, wir benutzen jetzt die Definition des Wegintegrals, setzen also die Parametrisierung Beta ein. Wenn Sie das machen, dann integrieren Sie von 0 bis 1, Parameterbereich von Beta. Der Richtungsvektor, die Ableitung von Beta, ist die komplexe Zahl oder der Vektor h. Und eingesetzt, Sie sehen, die komplexe Zahl h steht einmal oben, dann wird durch h dividiert. Es bleibt übrig, das Integral von 0 bis 1, Funktion f, klein f, ausgewertet an der Stelle z plus t mal h, dt, minus Funktionswert an der Stelle z, unserer Funktion, klein f. Und wenn Sie jetzt h gegen 0 gehen lassen, das heißt die Schrittweite im komplexen Differenzenquotient gegen 0 gehen lassen, dann ist ersichtlich, dass, wie in der letzten Zeile behauptet, sich der Grenzwert 0 ergibt. Gehen wir zurück zu der Liste von Bemerkungen und Beispielen, die auf der Seite 50 unten mit der Bemerkung 0 beginnt. Die Bemerkung 0, die ist tatsächlich sehr tief. Die sagt, wenn das kleine f, das ja nur als stetig vorausgesetzt wird, eine komplexe Stammfunktion hat, dann ist das kleine f nicht nur stetig. Die Existenz einer komplexen Stammfunktion, und das ist eine der tieferen Aussagen der Funktionentheorie, impliziert, dass das kleine f tatsächlich sogar holomorph gewesen sein muss, obwohl es zunächst überhaupt nicht vorausgesetzt wird. Also nochmal, wenn eine zunächst nur als stetig vorausgesetzte Funktion klein f eine komplexe Stammfunktion besitzt, dann ist eine Folgerung, die wir noch diskutieren werden, dass das kleine f sogar viel besser ist, nicht nur stetig, sondern sogar komplex differenzierbar. Bemerkung 1 auf der Seite 51 knüpft auch an eine bekannte Aussage an. Wir nehmen die Kreislinie mit Radius r, den Weg Gamma, so wie er hingeschrieben ist, r mal e hoch i t. T läuft zwischen 0 und 2 pi, der Radius ist beliebig. Dann brauchen wir eine Menge g, um unsere sozusagen Theorie anwenden zu können. Die Menge g ist die ganze komplexe Ebene ohne den Nullpunkt. Das ist eine offene Menge und Sie können zwei beliebige Punkte in dieser Menge g verbinden, denn Sie können ja immer um den Nullpunkt herumlaufen. Der Nullpunkt wird ja ausgelassen. So, und auf der Menge g, der komplexen Ebene ohne den Ursprung, betrachten wir als Funktion klein f unser altes Beispiel f von z gleich 1 durch z. Die Funktion ist auf dem Bereich g sicherlich stetig. Anknüpfung an unsere frühere Rechnung, das Integral über den Weg Gamma, über die Kreislinie der Funktion, ist aber nicht 0, sondern 2pi. Und das bedeutet, Zitat des Satzes, es kann keine Stammfunktion groß f zu klein f auf c ohne 0 geben. Denn wenn es eine Stammfunktion gibt, dann ist natürlich das Umlaufintegral 0. Anders gesagt, wenn man den Satz nicht kennt, Man nimmt die Funktion 1 durch z, definiert auf c ohne 0, und fragt, gibt es eine Stammfunktion? Gibt es eine Funktion groß f, deren Ableitung überall 1 durch z ist? Da kann man lange suchen. Mit der Theorie ist die Antwort einfach, es gibt keine. Denn wenn es eine gäbe, dann müsste das Umlaufintegral von 1 durch z verschwinden. Ja, zweite Bemerkung auf Seite 51 unten. Jetzt nehmen wir einen Exponenten ungleich minus 1, ein n aus z, und betrachten die Funktion f von z gleich z hoch n. Da wissen wir, wenn n von minus 1 verschieden ist, dann sind alle Umlaufintegrale 0. Das heißt, Integrale über geschlossene Wege Beta verschwinden, wenn man z hoch n integriert. Wobei man natürlich für negative Exponenten Beta nicht durch 0 laufen lassen darf. Aber sonst ist es völlig egal. Beta darf auch den Nullpunkt umrunden, eine Kreislinie um den Ursprung, eben weil z hoch n für n ungleich minus 1 eine Stammfunktion hat. Das haben wir vorher explizit gerechnet, dass dann die Integrale verschwinden. Hier könnte man es jetzt mit der Theorie begründen. Gut, damit beenden wir Kapitel 22 und springen sozusagen ins Zentrum der Funktionentheorie. Springen heißt, wir gehen in Kapitel 23 auf Seite 52. Da taucht der Name Cauchy auf. Cauchy ist ja mit einer der Begründer der Funktionentheorie. Viele berühmte Sätze sind nach ihm benannt. Und wir beginnen hier in dieser Vorlesung mit dem sogenannten Integralsatz von Cauchy. Die Integralformel, die auch in der Überschrift auftaucht, die wird sich später ergeben. Was sind die Schlüsselaussagen, um die es ja, in der Vorlesung gehen soll, in Kapitel 23? Die Schlüsselaussagen sind, es sei f definiert auf einem Gebiet mit komplexen Werten eine holomorphe Funktion. Das steht in Klammern hinter dem G auf Seite 52 Mitte ein einfaches Gebiet. Einfaches Gebiet, das werden wir später erläutern. Stellen Sie sich im Moment eine Kreisscheibe vor. Das heißt, wir haben ein Gebiet mit gewissen Zusatzeigenschaften. Zum Beispiel eine Kreisscheibe und auf dieser Kreisscheibe eine holomorphe Funktion. Dann sind die Schlüsselaussagen, die wir beweisen werden. Die erste Aussage, Holomorphie impliziert, dass alle Umlaufintegrale von f in g verschwinden. Dann wissen wir, f hat eine Stammfunktion. Die zweite Aussage, die Funktion f ist beliebig oft komplex differenzierbar. Die dritte Aussage, man kann sogar eine Taylor-Entwicklung oder ein Analogon zur Taylor-Entwicklung hinschreiben, um jeden Punkt, zumindest auf eine Umgebung dieses Punktes. Nochmal, was steht in der zweiten Hälfte von Seite 52? Man setzt voraus, man hat eine Funktion, die zunächst nur einmal komplex differenzierbar ist. Der Definitionsbereich muss noch eine gewisse Struktur haben, im einfachsten Fall eine Kreisscheibe. Entspricht, wenn Sie zurückdenken, für Funktionen einer reellen Veränderlichen so ungefähr dem Sachverhalt, man betrachtet eine einmal differenzierbare Funktion auf einem Intervall. Was folgt daraus, wenn man Funktionen von einer reellen Veränderlichen betrachtet, im Allgemeinen nichts? Hier folgt sehr viel. Gut, der Punkt 1 hat kein Analogon für Funktionen einer Veränderlichen, aber die Aussage, die unter Punkt 1 in Klammern steht, es gibt eine Stammfunktion. Gut, das hat man auch im Falle von reell differenzierbaren Funktionen. Das ist noch nicht so wild. Die zweite Aussage macht aber den Unterschied sehr deutlich. Aus einmaliger komplexer Differenzierbarkeit folgt, dass die Funktion beliebig oft komplex differenzierbar ist. Bei Funktionen einer reellen Veränderlichen ist diese Schlussfolgerung natürlich hochgradig falsch. Sie können sich leicht Beispiele überlegen von Funktionen, die Sie einmal differenzieren können, reell, aber wo dann auch Schluss ist. Und Punkt 3 ist erst recht nicht richtig oder mit Sicherheit auch nicht übertragbar, wenn Sie die Funktion von einer reellen Veränderlichen nicht höher differenzieren können, dann stellt sich die Frage nach der Taylor-Entwicklung schon mal gar nicht. Also Funktionentheorie ist sozusagen hier schon ja, sehr fundiert formuliert im Sinne von komplexe Differenzierbarkeit impliziert viel mehr an Eigenschaften, als wie es bei reeller Differenzierbarkeit der Fall ist. Gehen wir in den ersten Unterpunkt von Kapitel 23, Seite 53, der erste Abschnitt, der Integralsatz von Cauchy. Der sagt aus, fassen wir es nochmal zusammen, wir haben es eben schon angedeutet, man hat eine holomorphe Funktion auf einem Gebiet, wobei das Gebiet noch ein bisschen eingeschränkt werden muss, dann ist die Schlussfolgerung, es gibt eine Stammfunktion. Man kann es auch anders formulieren. Das ist auf der Seite 53 in der Mitte ausgesagt. Wenn man die Einschränkung an den Definitionsbereich G nicht macht, einfach nur eine offene Menge sich anschaut und darauf eine holomorphe Funktion, dann ist die Antwort, ob Stammfunktionen existieren oder nicht, eine Frage, die sich mit der Gestalt des Definitionsbereichs beschäftigt. Wenn der Definitionsbereich eine gewisse Struktur hat, wenn also die Menge G zum Beispiel eine Kreisscheibe ist, dann ist die Antwort für alle holomorphen Funktionen ja, es gibt Stammfunktionen. Wenn das nicht der Fall ist, denken Sie an die komplexe Ebene ohne die Null und denken Sie an das Beispiel 1 durch z, dann ist die Antwort im Allgemeinen eben nein. Gucken wir uns zunächst mal an, wir haben jetzt oft schon drumherum geredet, welche Forderung an das Gebiet zu stellen ist. Da steht in Definition 23.1.1 auf der Seite 53 unten. Das ist sozusagen die Klasse von Definitionsbereichen, mit denen wir uns im Folgenden beschäftigen müssen. Die Voraussetzung, die Obervoraussetzung bleibt, G ist also ein Gebiet nach wie vor, sprich offen und zwei Punkte lassen sich durch eine Kurve innerhalb des Bereiches G verbinden. Dann die entscheidende Begriffsbildung auf der Seite 54. Das Gebiet heißt einfach zusammenhängend, wenn Folgendes gilt. Man betrachte einen beliebigen geschlossenen Polygonzug ohne Doppelpunkte in dieser Menge G. Und die Forderung ist, dass durch so ein Objekt nur Punkte von G umschlossen werden. Klingt sehr technisch, man sollte sich das versuchen zu ja, visualisieren. Das ist auf der Seite 55 in dem Bildchen angedeutet. Zunächst die Begriffe im Einzelnen. Geschlossen ist kein neues Wort. Bedeutet, wenn die Kurve Gamma heißt, Gamma A gleich Gamma B. Ein Polygonzug ist eine Kurve Gamma mit Parameterintervall AB und Werten in dem Bereich G, sodass Gamma T stückweise affin linear ist. Das heißt, wie man sich das vorstellt, die Kurve Gamma ist zusammengebaut aus einzelnen Streckenzügen. Doppelpunkt bedeutet, die Abbildung Gamma ist injektiv, das heißt, kein Punkt wird zweimal durchlaufen. Gamma T1 ungleich Gamma T2 für alle T1 ungleich T2. Am besten ist doch, wenn Sie sich jetzt mal das erste Bild anschauen, auf der Seite 55, 55 Mitte, da ist das G aufgemalt und rot so ein Polygonzug aufgezeichnet, der geschlossen ist. Anfang und Endpunkt fallen zusammen. Polygonzug zusammengebaut aus einzelnen Streckenzügen. Es sind keine Selbstdurchschneidungen da. Und dann ist die Forderung, das blau schraffierte, was von Gamma umschlossen wird, das sind nur Punkte, die auch zu G gehören. Und so wie es in dem ersten Bild gemalt ist, ist es offensichtlich richtig. Gucken wir in das zweite Bild auf Seite 55. Was ist da passiert? Da ist aus dem vorigen G ein Loch ausgestanzt worden. Da ist ein schwarz schraffierter Bereich, da steht Loch drin. Das bedeutet, diese Punkte gehören nicht zu G. Das neue G, also wo man das Loch ausgestanzt hat, ist natürlich nach wie vor ein Gebiet. Das heißt, ich kann zwei Punkte aus G durch einen Weg verbinden, ohne G zu verlassen. Andererseits ist die technische Forderung, die bei einfachem Zusammenhang gestellt wird, nicht erfüllt. Da ist in Rot auch eine Kurve Gamma im zweiten Bild gemalt, bestehend aus vier Streckenzügen, die dieses Loch umfährt. Die Kurve Gamma verläuft ganz in G. Das heißt, auf der Kurve liegen nur Punkte aus dem Bereich G, aber Gamma umschließt das Loch. Die Punkte im Loch gehören per Definition nicht mehr zu G. Und damit ist die Voraussetzung, die man bei einfachem Zusammenhängen, bei einfachem Zusammenhang macht, nicht mehr erfüllt. Also die Worte, die in der Definition von einfach Zusammenhängen vorkommen, die sollten sich in Ruhe nochmal veranschaulichen. Seite 54 unten die Bemerkung. Doppelpunktfrei, das ist eine allgemeine Charakterisierung von Kurven. Wenn Sie an die Parameterdarstellung von Kurven denken, dann bedeutet das Injektivität. Wenn Sie Bilder malen, dann heißt das, die Kurve soll sich nicht selbst durchschneiden. Kein Punkt wird zweimal durchlaufen. Polygonzug haben wir jetzt schon auch in Worten beschrieben. Ein Polygonzug besteht aus einer Aneinanderreihung von Streckenzügen. Das heißt also, Sie fahren einen Streckenzug für eine bestimmte Zeit, zweigen dann ab, aber auch wieder in Form eines Streckenzugs und so weiter. Und geschlossen, am Ende kommen Sie wieder da an, wo Sie gestartet sind. Was bedeutet umschließen? Wenn Sie eine Kurve malen, die geschlossen ist und keine Doppelpunkte hat, sich nicht selbst durchschneidet, dann ist es anschaulich klar, welcher Bereich von der Kurve umschlossen wird. Nur, es ist eine schwierige Frage, ein schwieriges Thema, das mathematisch zu präzisieren. Deswegen auf der Seite 55 die Nummer 3. Das müssen wir wirklich unserer Anschauung überlassen. Das heißt, man malt ein Bild, hat die Vorstellung und dabei soll es auch bleiben. Zusammenfassend kann man sagen, und das sollten Sie sich auch als Vorstellung irgendwo notieren, einfach zusammenhängende Gebiete sind Gebiete, die wir vorher schon kannten, aber jetzt dürfen keine Löcher in diesem Gebiet sein. C ohne 0, die komplexe Ebene, 0 Punkt rausgenommen, die ist nicht einfach zusammenhängend, weil ja, es gibt eben ein Loch. Und Sie können mit einem Polygonzug um die 0 rumfahren, bleiben in C ohne 0, aber der umschlossene Bereich ist eben nicht zu C ohne 0 gehörig. Sie fangen die 0 wieder ein. Ja, für das Folgende, um nicht wieder alles immer wieder neu aufschreiben zu müssen, auf der Seite 55 gibt es einige Vereinbarungen, die ab jetzt gelten sollen. Die erste Vereinbarung, wenn wir in Zukunft über geschlossene Kurven reden, nicht nur über Polygonzüge, sondern über allgemeine geschlossene Kurven, dann wird immer vorausgesetzt, dass diese keine Selbstdurchschneidungen haben, also doppelpunktfrei sind. Anders gesagt, wenn die Parametrisierung Gamma von T ist, dann soll gelten Gamma T1 ungleich Gamma T2, wenn immer zwei verschiedene Zeitpunkte T1 und T2 betrachtet werden. Damit ist auch schon die Konvention B formuliert worden auf der Seite 56. Also das Wort doppelpunktfrei, wie gesagt, ist nicht nur reserviert für Polygonzüge, sondern doppelpunktfrei wird eben auch für beliebige Kurven benutzt. Und in Zukunft sollen alle geschlossenen Kurven, die wir betrachten, doppelpunktfrei sein. Doppelpunktfrei nicht nur für Polygonzüge geschlossen, sondern auch wie in B formuliert, das hatte ich jetzt übersprungen bzw. übersehen, das Wort doppelpunktfrei kann auch für beliebige Kurven benutzt werden, das heißt, die müssen nicht unbedingt geschlossen sein. Schauen Sie auf das Bild, da ist ein Weg von Z0 nach Z1 gezeichnet in der komplexen Ebene. Der macht einmal so einen Loop, wo er sich selbst durchschneidet. Das heißt, dieser Weg ist nicht doppelpunktfrei. Gut. Beispiele für diese ganzen Notationen. Damit sind wir sozusagen bei der holprigen Motivation oder Diskussion des Integralsatzes. Da haben wir ja gesagt, wir brauchen ein Gebiet plus Zusatzbedingung. Die Zusatzbedingung ist jetzt der einfache Zusammenhang. Und da habe ich gesagt, beispielsweise Kreisscheiben. Und hier steht das nochmal in der Liste der Beispiele unter der Nummer 1. Die Einheitskreisscheibe und damit auch jede andere Kreisscheibe, die ist einfach zusammenhängend. Schauen Sie auf die Menge, so wie sie da steht, alle Z aus den komplexen Zahlen mit Betrag kleiner 1. Die Menge ist offen, die Menge ist zusammenhängend. Das heißt, Sie können zwar beliebige Punkte in der Kreisscheibe verbinden, ohne die Kreisscheibe zu verlassen. Und wenn Sie irgendeinen geschlossenen Polygonzug zeichnen, dann ist es so, dass alle Punkte, die von dem Polygonzug umschlossen werden, auch zur Kreisscheibe gehören. Man hätte natürlich auch den einfachen Zusammenhang allgemeiner in Anführungszeichen definieren können. Der wird hier bei Polygonzüge erklärt. Man betrachtet als spezielle geschlossene Kurven Polygonzüge. Man hätte genauso gut auch sagen können, jede geschlossene Kurve umfährt nur Punkte aus dem Bereich. Der Bezug zu Polygonzügen, dass man das damit formuliert, vielleicht, ja, die Vorstellung, Polygonzüge sind was Einfaches, man zeichnet ein paar Strecken hintereinander und hat dann eine Vorstellung. Tatsächlich ist das äquivalent dazu, dass man fordert, dass jede geschlossene Kurve nur Punkte aus dem Bereich, in dem sie verläuft, umschließt. So, Nummer 2 unten auf der Seite 56, C ohne 0, komplexe Ebene, Ursprung entfernt, ist nicht einfach zusammenhängend. Wie gesagt, nehmen Sie irgendeinen Polygonzug in C ohne 0, der die 0 umschließt, dann haben Sie nicht die Forderung erfüllt, die gestellt wird. Der Punkt 0 gehört eben nicht zu C ohne 0. Das ist der deutliche Unterschied und das macht eben auch den Unterschied dazu aus, was später ja die Existenz von Stammfunktionen garantiert. Das ist eben keine Frage der Funktion, der Güte der Funktion, wenn man voraussetzt, dass das betrachtete f kleine f holomorph ist, sondern letztendlich eine Frage der Güteklasse des Definitionsbereiches. Und das kommt jetzt als Satz. Zentraler Satz auf der nächsten Seite, auf der Seite 57, der Satz 23, 1.1, der berühmte Integralsatz von Cauchy. Wir haben alle Vereinbarungen von vorhin. Das heißt, wir betrachten als Definitionsbereich ein einfach zusammenhängendes Gebiet. Genannt G, auf diesem Gebiet ist eine holomorphe Funktion, klein f, vorgegeben. Und die Aussage, kurz und knapp, alle Umlaufintegrale verschwinden. Das heißt, Integral über Gamma, f von z dz ist 0, wenn immer man einen geschlossenen Weg Gamma in dem einfach zusammenhängenden Gebiet G betrachtet. Wie kann man den Beweis führen? Ich will zumindest ein paar Andeutungen machen. Man führte schrittweise auf überschaubare Situationen zurück. Punkt 1, Gamma, der Weg, der betrachtet wird, ist die Parametrisierung eines Dreiecks in G. Auf der Seite 57 Stern, der Ergänzungsseite, ist das mal angedeutet. Gamma soll sozusagen die Parametrisierung des äußeren Dreiecksrandes sein, dann weiß man nach Voraussetzung, ja, F ist holomorph auf G. Gut, das benutzen wir später. Der erste Schritt geht noch weiter. Man zerlegt das Dreieck, das von dem Weg Gamma beschrieben wird, in zwei Teildreiecke, Delta 1 und Delta 2, wie in dem Bild gemacht. Meinetwegen der rote Punkt ist der Mittelpunkt auf der entsprechenden Kante. Und die rote Linie, die jetzt da eingezeichnet ist, wird in zwei verschiedenen Weisen orientiert. Das heißt, Gamma 1 ist der Rand des Dreiecks Delta 1, wobei man auf den blauen Seiten von Delta 1 die Orientierung vom Ausgangsweg Gamma übernimmt und auf der roten Seite dann sozusagen dem Pfeil, dem roten Pfeil in der einen Richtung folgt. Entsprechend der Weg Gamma 2 ist der Rand des zweiten Dreiecks Delta 2, wobei man auf den blauen Seitenlinien wieder der Orientierung des alten Weges Gamma folgt und dann auf der roten Seitenlinie dem zweiten roten Pfeil nachkommt. Das heißt, wenn man das so orientiert, dann gilt Integral von Gamma von f über den Weg Gamma ist gleich Integral über Gamma 1 plus Integral über Gamma 2 von f. So, das heißt, wenn man die Konstruktion fortsetzt, unterteilt Delta, die Dreiecke Delta 1 und Delta 2 weiter, dann hat man zu zeigen, letztendlich, die Aufgabe bleibt bestehen, man zeige, dass das Integral über Gamma f von z dz verschwindet für beliebig kleine Wege Gamma, wobei Gamma Rand eines Dreiecks ist. Warum? Ja, das macht diese Hilfskonstruktion. Wenn Gamma ein großes Dreieck berandet, dann kann man sozusagen dieses Dreieck schrittweise unterteilen, wie angedeutet. Und wenn man für die kleinen Dreiecke zeigen, für beliebig kleine Dreiecke zeigen kann, dass die Integrale verschwinden, dann ist es so, aufgrund der Zerlegung muss dann das Integral über das Ausgangsdreieck verschwinden. So, und wie sieht man, dass das Integral für beliebig kleine Dreiecke verschwindet? Das ist auf der Seite 57 Stern in der Mitte angedeutet. Da ist eins von diesen Dreiecken rausgegriffen, beliebig kleines, bei der immer feineren Unterteilung. Wir nennen das Zentrum Z0 dieses Dreiecks und was wir machen, wir setzen ja voraus, dass unser f komplex differenzierbar ist und dann gilt in Näherung f von z, wenn das Dreieck klein genug ist, ist f'z0 mal z minus z0 plus fz0 plus Terme geringerer Ordnung. Nochmal, hier sind wir jetzt doch auch wieder bei einem heuristischen Argument, da steht ungefähr gleich. Es fehlt eine genaue Kontrolle des Rests, aber sei es drum, es geht um die Idee. Nochmal, wenn das Dreieck klein genug ist, dann kann ich in guter Näherung f von z durch die Funktion ersetzen, die auf der rechten Seite steht, die also in affin linearer Weise von z abhängt. Die rechte Seite, die hat natürlich eine Stammfunktion, weil z geht über in z hat eine Stammfunktion, 1/2 z² und damit auch diese Funktion. Die rechte Seite hat eine Stammfunktion, bedeutet, das Integral über das winzig kleine Dreieck der rechten Seite verschwindet. Das wissen wir ja bereits. Nach der ungefähren Gleichheit heißt das, das Integral von f über sehr kleine Dreiecke muss 0 sein. Wenn wir das wissen, dann benutzen wir die Unterteilung in immer feinere Dreiecke, nach dem, was wir vorher gemacht haben, und bekommen dann letztendlich, dass das Integral von f über ein beliebiges geschlossenes Dreieck im Gebiet D verschwinden muss. Das heißt, wir haben gezeigt, Umlaufintegral verschwindet tatsächlich, die Behauptung des Satzes, zumindest dann, wenn Gamma ein Dreieck in G bewandelt. Das ist sozusagen das Ergebnis von Schritt 1. Der nächste Schritt ist, wir betrachten beliebige Polygonzüge, geschlossene Polygonzüge für unseren geschlossenen Weg Gamma in der Behauptung. Das ist auf dem unteren Teil von Seite 57 Stern angedeutet. Nämlich, da ist natürlich ein spezieller geschlossener Polygonzug aufgezeichnet. Da ist ein Rechteck aufgezeichnet, das Rechteck Gamma. Und mit der roten Trennlinie und der entsprechenden Orientierung ist angedeutet, wie man die Situation Integration über das Rechteck, über den Rand des Rechteckes, reduzieren kann auf Integration über über die Ränder von zwei Dreiecken. Die Orientierung ist natürlich dann entsprechend auf der Trennlinie einmal so vorzunehmen und das hebt sich im Ergebnis dann raus. Diese Konstruktion ist natürlich nicht die Antwort für allgemeine geschlossene Polygonzüge. Da muss man ein bisschen geometrisch argumentieren, dass man allgemeine geschlossene Polygonzüge zerlegt in entsprechende Integrale über Dreiecke und so weiter und so weiter. Aber im Prinzip ist das machbar, angedeutet wie hier mit dem Polygonzug, der durch das Rechteck repräsentiert wird. Der letzte Schritt, damit sind wir bei Punkt 3 auf Seite 58. Punkt 3, wenn man jetzt einen beliebigen geschlossenen Integrationsweg hat, der im einfach zusammenhängenden Gebiet G verläuft, also so einen Weg Gamma, wie in der Behauptung des Satzes, das ist dann dadurch zu erledigen, dass man diesen allgemeinen Weg durch geschlossene Polygonzüge approximiert. Das ist so ein bisschen die Idee, wie man den Satz von den Integralsatz von Cauchy beweist. Die Details sind einigermaßen aufwendig, aber die Idee ist wirklich sehr einfach. Es läuft letztendlich darauf hinaus, zu zeigen, dass das Integral über Dreiecke verschwindet und Sie haben vielleicht gesehen, wo entscheidend benutzt wird, dass man f komplex differenzieren kann. Gut, gehen wir über zu Bemerkungen. Machen wir dann auch in der nächsten Vorlesung weiter. Die erste Bemerkung, die noch in die heutige Vorlesung passt. Bemerkung 1. Zum 100. Mal das Integral über Gamma von 1 durch z ist 2πi, wenn immer man für Gamma eine Kreislinie der Form r mal e hoch it wählt, t zwischen 0 und 2πi und r ein beliebig positiver Radius. G ist hierbei als c ohne 0 zu wählen. Und nochmal, c ohne 0, c ohne Ursprung ist nicht einfach zusammenhängend. Warum greifen wir das Beispiel auf? Es zeigt eben nochmal, dass die Voraussetzung im Integralsatz von Cauchy wirklich notwendig ist. Man kann nicht einfach sagen, das wird oft falsch gemacht, f holomorph auf einem Gebiet, g definiert, alle Umlaufintegrale sind 0. Das stimmt eben nicht. Man braucht wirklich die Zusatzbedingung, dass das Gebiet einfach zusammenhängend ist. Und selbst wenn es langweilig wird, das einfache Beispiel 1 durch z, Kreislinie parametrisiert als Kurve, Gebiet c ohne 0, zeigt, dass man auf diese Voraussetzung nicht verzichten kann.